Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen. Heute bewegen wir uns im Podcast in jenseitige Welten, ins Übersinnliche. Es geht gleich um Besessenheit. Wie fühlt sich das an, wenn eine Göttin von einem Besitz ergreift? Es geht um UFOs und um die Menschen, die da ganz ernsthaft dran glauben und dabei ausgerechnet die Bibel zu Rate ziehen. Wir reisen zum Tor ins Jenseits und es geht um die Frage, was eigentlich ist so faszinierend an jenseitigen Welten? Was in der europäischen, christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft als übernatürlich gilt, ist woanders ganz normal. In Indien zum Beispiel. Ähnlich wie in der griechischen oder römischen Religion haben die Götter Indiens viele menschliche Züge. Etwa der einen Dreizack tragende Gott Shiva oder die auf einem Löwen reitende Durga. Manchmal erfassen diese Götter ihre Gläubigen und nehmen von ihrem Geist und Körper Besitz. Und dieser göttliche Funke im Menschen kann dann dazu führen, dass die besessenen Gläubigen ekstatisch tanzen oder hellseherische Prognosen abgeben. Das ist erschreckend, aber kann auch heilsam sein, hat Antje Stiebitz bei ihren Erkundungen in Delhi erfahren.
Der Kalkachi-Tempel im Süden von Neu-Delhi. Die Türen zum goldenen Schrein der Göttin Kalka sind noch geschlossen. Im Inneren verehren Hindu-Priester ihre Göttin mit komplexen Ritualen. Die Gläubigen draußen wollen ihre Göttin sehen. Sie warten geduldig und singen religiöse Lieder. Der verwinkelte Kalkachi-Tempel soll vor rund 3000 Jahren entstanden sein, also zu jener Zeit, in der das populäre Epos Mahabharata angesiedelt ist. Ein Fels soll aus der Erde gewachsen sein, der bis heute die Göttin Kalka verkörpert. Eine Form der wilden und grimmigen Göttin Kali. Diese Göttin steht in dem Ruf, manchmal von ihren Gläubigen Besitz zu ergreifen. Der Priester Subhash Bharadwaj bestätigt das.
Heute ist es noch nicht passiert, aber manchmal fährt die Göttin in die Körper von Frauen ein. Wenn sie dann hierher in den Tempel kommen, beruhigen sie sich wieder. Wir klopfen ihnen auf den Rücken und bespritzen sie mit heiligem Wasser aus dem Ganges. Das besänftigt sie und sie werden wieder sie selbst.
Die Göttin zeige sich meist in Frauen, gelegentlich aber auch in Männern. Pawan Bharadwaj ist ebenfalls Priester. Er erklärt,
wir leben im Zeitalter des Internet und ich glaube nicht, dass irgendein Geist oder eine Göttin in ein menschliches Wesen fährt, weil der Mensch in diesem Universum eines der schlimmsten und schmutzigsten Geschöpfe ist. Wenn die Göttin in ein menschliches Wesen kommt, dann würde das den Körper zerstören. Der menschliche Körper kann die Göttin nicht fassen.
Der ohrenbetäubende Rhythmus der Glocken erreicht seinen Höhepunkt. In der ekstatischen Atmosphäre scheint es durchaus vorstellbar, dass sich die Göttin einem ihrer Gläubigen zeigt. Aber nichts dergleichen passiert. Mit dem letzten Glockenschlag öffnen sich die Türen zum Schrein. Sie geben den Blick frei auf das mit goldenen Ornamenten, Blumen und Stoffen geschmückte, silberne Gesicht der Göttin. Es ist ruhiger geworden und Rajendra Kumar ist bereit zu einem Gespräch. Der Analyst für Börsengeschäfte besucht den Tempel regelmäßig. Er glaubt, dass die Menschen von Göttern, aber auch von Geistern besessen sein können.
Wenn jemand bei einem Unfall stirbt, bevor seine Zeit abgelaufen ist, dann wandelt er weiter auf der Erde umher. Ein solcher Geist verbindet sich dann mit jemandem, der religiös aktiv ist.
Geister, erklärt Rajendra Kumar, suchten die Nähe der Göttin. Deshalb ergreifen sie von Menschen Besitz, die sie dann in den Tempel bringen. Solche Geister hätten allerdings oft eine zerstörerische Kraft. Bei der zweiten Art von Besessenheit handele es sich um Menschen, die von der Göttin erfasst werden.
Let's say if somebody get into deep in
Das passiert, wenn sich jemand intensiv mit Religion beschäftigt und die Göttin verehrt. Sie sprechen und verbinden sich mit der Göttin und ihre Intuition verstärkt sich.
Außenstehende, so der Analyst, könnten kaum unterscheiden, wer von einem Geist oder der Göttin besessen sei, da das Verhalten ähnlich sei. Ist man von der Göttin besessen, kann einem das allerdings besondere Fähigkeiten verleihen.
Diese Menschen haben die Kraft, in die Zukunft und in die Vergangenheit eines Menschen zu blicken.
Die 34-jährige Charanchit Kaur Dilyon sitzt an einem Küchentisch im Süden der Stadt Delhi. Sie zeigt mir das YouTube-Video einer Frau. Ihr Oberkörper zuckt im Rhythmus der Musik. Sie wirbelt ihren Kopf im Kreis, so dass die langen Haare fliegen. Sie atmet stoßweise. Charanchit Kaur Dilyon hält das Video auf ihrem Smartphone an. So sehe es aus, wenn die Göttin von einem Körper Besitz ergreift.
Ich merke nicht, wenn es passiert. Nach der Besessenheit fühlt sich mein Körper ganz schwer an und schmerzt. Ich spüre immer erst später, dass da etwas passiert sein muss, weil ich hinterher so müde und schwach bin.
Als die Göttin das erste Mal von ihr Besitz ergriff, habe ihr das Angst gemacht, erinnert sich die junge Frau. Inzwischen habe sie sich daran gewöhnt. Bereits als Kind fühlte sie sich zur Göttin hingezogen. Bis heute verehrt sie sie und spricht mit ihr.
Ich bekomme Antworten von ihr. Anfänglich habe ich ihre Botschaften ignoriert. Hätte ich die Hinweise verstanden, hätte ich den Unfall meines Ehemanns verhindern können.
Bevor ihr Ehemann mit seinem Auto verunglückte, hat die zweifache Mutter den Unfall im Traum gesehen. Die Göttin verleiht ihren Gläubigen besondere Gaben. Am Ufer des Flusses Yamuna, unweit des Kashmir Gate, Guru Sudesh Sindhu sitzt auf einem Stuhl. Seine Anhänger sitzen um ihn herum, auf Mauerresten einer Holzpritsche. 15 Ratsuchende sind heute anwesend. Sie leiden an Diabetes, haben Schulden oder führen eine unglückliche Ehe. Sie begrüßen den Guru, indem sie seine Füße berühren. Seit 23 Jahren hört Sudesh Sindhu ihnen zu und berät mit leiser Stimme. 500 bis 600 Menschen stehen mit ihm in Kontakt. Geld nimmt er dafür nicht. Seine Kraft, davon ist der 46-Jährige überzeugt, bekommt er von der Göttin.
Meine Familie verehrt die Göttin Kali und das bereits seit Generationen.
Einst, erinnert sich der Guru, sei seine Mutter krank gewesen. Als er zur Göttin gebetet habe, sei seine Mutter genesen. Seitdem glaubt er, dass die Göttin seine Gebete erhört und durch ihn wirkt.
Der Grund dafür, dass sie mir zuhört, ist, dass ich selbstlos handle, ohne Gier. Diese Art der Kraft existiert im Universum und sie heilt die Menschen. Würden diese Kräfte nicht existieren, könnte keine Heilung stattfinden.
Unsere Gesellschaft betrachtet die Besessenheit nicht als verrückt, eher als segensreich. Erlebt ein Mitglied einer Familie eine solche Besessenheit, begegnet die Gemeinschaft dieser Familie mit großem Respekt.
Die Soziologin Archana Mehr setzt sich mit indischen Heilmethoden auseinander. Sie erklärt, dass es nicht immer die Göttin sei, die in die Körper der Gläubigen einfährt. Auch männliche Götter wie Shiva oder Vishnu ergreifen von Menschen Besitz. Archana Mehr ist der Meinung,
diese Art der Besessenheit gibt es nicht nur in einer Religion, sondern in allen.
Die Soziologin erklärt, muslimische Gemeinschaften glaubten, dass der Prophet oder Heilige in die Menschen komme. Indigene Gemeinschaften sprechen von heiligen Geistern. Allen Besessenen gemein sei die intensive emotionale Erfahrung, die sie kanalisierten und für andere sichtbar machten. Und solange diese Kräfte reinigend und heilend wirkten, nähme die Gemeinschaft sie als göttlich wahr. Für die Gläubigen im Kalkachi-Tempel gilt das ganz bestimmt.
Wenn Götter auf einmal ganz nahe kommen. Beobachtungen von Antje Stiebitz aus dem indischen Delhi. Jenseitige Welten, manchmal sind die einfach nur sehr, sehr, sehr weit weg. Der Vatikan unterhält in der Wüste von Arizona ein Observatorium, um damit in den Himmel und die Weiten des Weltalls zu blicken. Und die katholische Kirche ist nicht die einzige christliche Gemeinde, die mehr aus den Tiefen des Universums lernen will. Unser Autor Arndt Peltner hat einen protestantischen Pfarrer kennengelernt, der sich ganz intensiv mit UFOs und den Außerirdischen auf dem Planeten Erde beschäftigt.
Hello folks, this is Pastor Mike Cogger coming to you from Watchmen Studios with another Watchmen Pastor Michael Hoggart leitet in Festus, einer knapp 12.000 Einwohner großen Gemeinde im Bundesstaat Missouri, die Bethel Church. Eine kleine Kirche, mit der der Mit-50er kaum Aufmerksamkeit erreichen könnte. Doch in einschlägigen Kreisen ist Hoggart bekannt als der UFO-Pastor. Ich habe ihn kürzlich bei einem Symposium zu UFOs und Außerirdischen in Las Vegas kennengelernt. Dort stand er an einem Infostand, verteilte DVDs und Schriften und suchte das Gespräch. Seit 1997 beschäftigt sich Pastor Michael intensiv mit den etwas anderen Fragen und sucht in der Heiligen Schrift Antworten auf unerklärliche Phänomene wie Bigfoot, Mothman, Dogman und eben auch UFOs und Außerirdische.
I believe God provided me the insight to look into the Bible.
Ich glaube, Gott hat mir diesen Einblick in die Bibel gewährt, um Antworten auf all die Geheimnisse, auf all das zu finden, was in der Welt passiert. Darunter UFOs, paranormale Ereignisse, Poltergeistaktivitäten, Portale zu anderen Dimensionen wie auf der Skinwalker Ranch. All das kann man in der Bibel finden.
A screen capture from a book that I had read about a particular quote-unquote alien race called the Lyrans or the Lyrans.
Pastor Michael Hoggart ist sich bewusst, dass er mit seinem Versuch, außerirdische Flugobjekte und Alien-Kontakte mit der Heiligen Schrift zu erklären, so ziemlich allein auf weiter Flur steht.
There are not very many pastors.
Es gibt nicht viele Pastoren, die dieses Thema aufgreifen. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass es dieses Stigma gibt für alles, was mit UFOs zu tun hat. Besonders hier in den USA, weil es in den 1950er und 60er Jahren die Filme über Marsmenschen und Raumschiffe gab, die auf die Erde kamen und alle terrorisierten. Und ich glaube, die CIA hat ganz bewusst den Eindruck geschürt, dass jeder, der über fliegende Untertassen, also über UFOs spricht, als geisteskrank eingestuft wird, als betrunken oder verrückt.
All of a sudden they were characterized as mentally ill, there was something wrong, they were drunk, they're crazy.
Seine Erkenntnisse verbreitete Hoggart bislang auf mehr als 30 Videos und in regelmäßigen Online-Radiosendungen auf seiner Webseite.
Might I quote scripture here for you? Ezekiel 1, verse 5, also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, that's humanoid.
Und er wird, wie er selbst erklärt, immer öfter von anderen Gemeinden eingeladen, um über die biblischen UFO-Verbindungen zu sprechen.
Viele Menschen, die bislang nie über ihre Kontakte mit UFOs und Außerirdischen gesprochen haben, haben mich kontaktiert. Pastor, ich habe UFOs gesehen. Ich habe kleine graue Männchen in meinem Haus gesehen. Ich glaube, ich wurde von Aliens entführt. Ich habe sogar Freunde, die mir sowas erzählen. Und als jemand, der die Heilige Schrift kennt, kenne ich auch die Antworten darauf. Ich helfe ihnen aus einer christlich-spirituellen Perspektive. Ich zeige ihnen, was die Bibel dazu sagt.
I'm able to help them from a Christian spiritual perspective, showing them what the Bible says.
Und so klingt das dann.
I believe that God created man.
Ich glaube, Gott hat den Menschen erschaffen. Gott hat die Erde erschaffen. Es ist eine einzigartige Schöpfung im Weltall. Alles, was ich in Gottes Plan erkennen kann, zentriert sich hier auf Erden. Wir sind sicher nicht der Mittelpunkt des Universums, aber ich bin davon überzeugt, dass sich für Gott alles um das dreht, was hier auf der Erde passiert. Wir wissen auch aus der Bibel, dass er zwei Arten von höheren Wesen erschaffen hat. Wir nennen sie Engel. Zwei Drittel von ihnen sind gut. In der Bibel steht sogar, Satan hat das zu Jesus gesagt, als er Jesus in der Wildnis verführen wollte. Psalm 91 sagt, er setzt Engel als Behüter über uns ein.
The Bible says, and even Satan brought this up to Jesus when he was tempting Jesus in the wilderness. Psalm 91 says he gives his angels charge over us.
Es sei ein ständiger Kampf zwischen Gut und Böse, so Pastor Michael Hoggart. Es gebe gute und es gebe böse Engel. Und so sei es auch bei den Außerirdischen, die in Kontakt mit Erdlingen kämen.
Die meisten UFO-Leute werden mir zustimmen, dass diese teuflischen Wesen ihre eigene Agenda haben. Es gibt Leute, die glauben, diese Wesen seien hier, um der Menschheit zu helfen. Das glaube ich nicht, das sagt auch die Bibel nicht. Vielmehr verfolgen sie den Plan, die Erde zu übernehmen, wegen was auch immer, vielleicht wegen der Rohstoffe. Ich glaube, diese Teufel, die in der Bibel Götter mit kleinem G genannt werden, sind teuflische Engel, gefallene Engel.
But I believe that those evil devils, they're called gods with a little g in the Bible. Evil angels, fallen angels, some people call them.
Und hat er als Mann Gottes auf Erden eigentlich Angst vor den Außerirdischen, die er schon unter uns weiß?
And we know that God kicks out 1/3 of the angelic realm, that's in Revelation chapter 12.
Wir wissen, dass Gott ein Drittel der Engel aus dem Königreich verbannt hat. Das steht in der Offenbarung, Kapitel 12. Satan selbst wirft sie auf die Erde hinab. Viele Menschen glauben, dass diese Aliens die Menschheit in ein Zeitalter des Friedens, der Harmonie und der Erleuchtung führen, dass sie uns große Technologien schenken, uns von Krankheiten heilen und uns dann hinauf in den Himmel fahren lassen. Ich dagegen glaube, dass sie einen teuflischen Plan haben. Ich habe Angst, denn ich lese die Schriften und weiß, dass diese Wesen teuflischer Natur sind. Sie sind hinterlistig, sie lügen. Sie sind mysteriös wie Mitglieder einer geheimen Gesellschaft. Sie werden einem nie sagen, was ihr Geheimnis ist, worum es in ihren Treffen geht oder was ihr eigentlicher Plan ist.
They are mysterious, meaning that they are sort of like members of a secret society. They will never tell you what their secret is. They'll never tell you what their meetings are about. They will not tell you what their real agenda is.
Pastor Michael Hoggart hatte bislang noch keine direkten Kontakte mit Aliens. Aber seine Mutter erzählte ihm kürzlich, dass sie vor etwa 50 Jahren ein UFO gesehen habe. Vielleicht sei das der Grund, warum er sich auf seine ganz besondere Mission begeben hat, eben den Glauben an UFOs mit der Bibel zu erklären.
Die Außerirdischen bringen also doch keinen Rettungsplan mit. Sieht so aus, als müssten wir unsere irdischen Probleme doch selbst in den Griff bekommen. Arndt Peltner hat einen Pfarrer getroffen, der in der Bibel Infos über UFOs findet.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir loten heute die Grenzen des Übersinnlichen aus und sind unterwegs auf den schmalen Pfaden zwischen dieser Welt und möglicherweise vielen anderen. Dazu habe ich mir einen kompetenten Wegweiser gesucht, nämlich den Religionswissenschaftler Helmut Zander. Er forscht an der Universität Fribourg in der Schweiz über Geister und Jenseitswelten und darüber, was die Suche danach eigentlich antreibt. Wir haben das Gespräch digital geführt und auch wenn so etwas oft super klappt, diesmal ist die Tonqualität nicht so toll. Immerhin wahrscheinlich besser als bei einer echten spiritistischen Sitzung. Jedenfalls wollte ich von Helmut Zander wissen, warum die Suche nach Kontakt ins Jenseits dieser Welt die Menschen eigentlich immer noch so umtreibt.
Weil natürlich die Frage nach dem Tod nie endet. Deshalb kann man die Dimension der Jenseitskontakte nicht wirklich wegbekommen. Es gibt natürlich Menschen, die Atheisten, Agnostiker sind, die das nicht interessiert, aber die meisten Menschen tragen diese Frage dann doch mit sich herum.
Diese Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, das ist ja eine umstrittene Grenze und auch eine bewachte Grenze. Warum ist das so?
Vermutlich hängt es damit zusammen, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass man Fake und Realität auseinanderhalten muss. Es gibt natürlich Menschen, die Erfahrungen machen, von denen wir am Ende sagen, das kann so irgendwie nicht sein. Und es gibt Erfahrungen, von denen andere Menschen sagen, wir wissen nicht, wie wir die einordnen sollen. Und dann gibt es Debatten darüber, was stimmt und was nicht. Das ist genau die Debatte über die Grenze, über die Sie gerade sprechen. Und da gibt es natürlich eine lange Tradition. Man hat das lange versucht, in einem sozusagen großkirchlichen Rahmen zu regeln. Die Zeit ist inzwischen vorbei. Wir haben einen sehr offenen, sehr freien Markt, unter dem klassische Anbieter, sage ich mal, nur noch eine Gruppe sind. Und deshalb haben wir inzwischen eine hohe Pluralität an Jenseitsdeutungen und eben Kontroversen über diese Grenze.
Dann reden wir doch mal über diese neuen Jenseitsdeutungen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich diesen anderen Welten zu nähern. Zum Beispiel über neue Vermittler, neue Wegbegleiter, Medien in welcher Form auch immer. Also Menschen, die diesen Kontakt vermitteln können.
Ja, Medien sind inzwischen richtig en vogue. Es gibt in der Schweiz bei uns etwa 20 Schulen, in denen sie sich zum Medium ausbilden lassen können, wenn sie sozusagen professionell einen Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen wollen. Das ist dann doch eine relativ neue Einrichtung. Die reagiert, ganz kurz gesagt, auf den Druck der Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert. Vorher waren Jenseitserfahrungen Dimensionen der Theologie, der Gewissheit, der Plausibilität, manchmal des Wissens. Seit dem 19. Jahrhundert ändert sich ganz viel. weil man mit den Naturwissenschaften den Eindruck hat, man müsse die Dinge jetzt beweisen, empirisch sozusagen, wiederholbar, belegbar, wie im Laboratorium. Und die spiritistische Szene, in der diese Medien ausgebildet werden, für die sie arbeiten, die verlangt nun mehr als Glaube und Gewissheit und Wahrscheinlichkeit, sondern man zielt darauf, empirisch nachzuweisen, dass es diese jenseitige Welt gibt. Und genau das passiert bei ganz vielen Medien. Sie erheben den Anspruch, im Grunde auf Augenhöhe mit den Naturwissenschaften zu arbeiten.
Aber ist das nicht eine Selbsttäuschung? Also mir jedenfalls, für meinen Blick von außen, kommt das alles jedenfalls nicht unbedingt faktengetrieben vor.
Als Religionswissenschaftler ist einem die Antwort verwehrt, das stimmt oder das stimmt nicht. Was wir machen, ist beobachten und wir nehmen wahr, was Menschen denken. Und ich kann nur sagen, manche Menschen sagen, das ist einfach so, ich kann nicht anders, ich spreche mit denen und lege auch Belege dafür vor. Und natürlich gibt es die kritische Fraktion, die sagt, das ist alles innere Selbsttäuschung, das ist Fake, das ist Illusion, das ist fehlende Kritik. Ich würde immerhin sagen, dass es eine Menge Phänomene gibt, die sich ganz schwer in unser Weltbild einordnen lassen. Wie ich die dann bewerte, ist eine wirklich schwierige Frage.
Es gibt ja noch eine andere Methode, sich sozusagen vor allen Dingen dem Jenseits nach dem Tod zu nähern, indem man nämlich einfach versucht, das technisch in den Griff zu bekommen. Also aus digitalen Daten und Aufzeichnungen von Verstorbenen dann eine Art digitale Präsenz zu konstruieren, mit der man sich dann, das ist jemals das Versprechen, weiter unterhalten kann. Ist das von einem ähnlichen Bemühen getrieben?
Ja, das ist genau Teil dieser Verwissenschaftlichung, dieser Technisierung der Jenseitskontakte. Es ist der Versuch, mehr zu wissen als das, was auf persönlichen Begegnungen, auf persönlichen Beziehungen beruht, sondern durch die Hilfe von Technik ja, einen Beweis hinzubekommen, eine Verlässlichkeit.
Warum ist diese Sehnsucht eine, die immer noch so aktuell ist, die ja geradezu blüht, wie Sie sagen?
Diese Sehnsucht ist schlicht und ergreifend deshalb so aktuell, weil die Toten und der Tod nicht aus unserem kulturellen und individuellen Gedächtnis verschwinden. Was sich verändert hat, ist eine rasante Pluralisierung der Gesellschaft. Die Kontrolle von Religion funktioniert heute nicht mehr so wie noch vor 100 oder 150 Jahren. Wir haben eine wirklich effektiv durchgesetzte Religionsfreiheit und jede und jeder kann versuchen zu denken, zu erkunden, zu erfahren, was sie oder er will. Und das ist ein hochdramatischer Wandel, jedenfalls für die deutsche und die mitteleuropäischen Gesellschaften verglichen mit dem 19. Jahrhundert. Damals war der Zugang zum Jenseits, ich sag mal, durch großkirchliche Wächter reglementiert, bewacht, auch geschützt. Da wurde auch viel in Anführungszeichen Unfug eliminiert. Aber diese Kontrollfunktion ist weg. Und wenn wir heute noch etwas haben, so sind es die Gesetze, die für alle gelten. Also man darf keine Menschen dabei zu Schanden kommen lassen. Man darf im Grunde nicht lügen, man muss Standards einhalten. Aber eine spezifisch religiöse Kontrolle dieses Feldes existiert nicht mehr. Und das macht diese Welt unglaublich bunt, weil jede und jeder ausprobieren kann, was passiert, wenn ich mich in eine Meditation begebe, wenn ich ein Medium konsultiere, wenn ich versuche, etwas über das Jenseits zu erfahren. Und das ist eine sehr spannende, sehr dramatische Wendung, die wir genommen haben. Aber wir haben letztendlich dann wenig Möglichkeiten im Moment, die Frage zu beantworten, stimmt das oder nicht? Wir können uns allenfalls um die Frage kümmern, ist das verlässlich, ist das nicht so, verletzt das Gesetze oder auch nicht? Aber ansonsten sind wir frei, Jenseitskontakte aufzunehmen und zu deuten, wie wir wollen.
Der Glaube an jenseitige Welten mit dem Verweis auf Wissenschaft und Fakten ist es da nicht getan. Ganz herzlichen Dank an den Religionswissenschaftler Helmut Zander von der Universität Fribourg für seine Einordnungen.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Dietrich.
Wir tauchen jetzt noch einmal ab ins Jenseits, und zwar in die tiefste jenseitige Welt, die man sich so vorstellen kann. Direkt in die Hölle. Und die liegt in der heutigen Türkei. Jedenfalls, wenn man Berichten aus der Antike über das Plutonium im Heiligtum von Hierapolis trauen kann. Plutonium übrigens nicht, weil der Ort radioaktiv strahlt, sondern weil er standesgemäß nach dem griechischen Unterweltsgott Pluton benannt ist. Was es mit den mystischen Kräften der Priester dort wirklich auf sich hatte, wir wiederholen dazu einen Beitrag von Simon Schomecker.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts schuf Jacques Offenbach seine bekannte Operette Orpheus in der Unterwelt. Darin bezieht sich der Komponist auf die antike Sage vom Musiker Orpheus, der seine tote Frau Eurydike zurück auf die Erde holen will. Ein entscheidendes Szenenbild ist dabei das Tor zur Unterwelt. Gerne wird dieser Ort als Höhleneingang ohne Ende dargestellt. Eine Inspiration für dieses Bild könnte das Plutonium im Heiligtum von Hierapolis gewesen sein. Es liegt in der heutigen Türkei nahe der Stadt Pamukkale. Viele Pilger besuchten in der Antike diese Tempelgrotte. Sie waren fasziniert von der Sagengestalt des Kerberos, dem mehrköpfigen Wachhund am Tor zur Unterwelt.
Dem wird im Mythos nachgesagt, dass der einen tödlich giftigen Atem ausströmt und jeder, der diesen Atem einatmet oder in die Gegend kommt, fällt eben tot um.
Erklärt Professor Dr. Hardy Pfanz von der Universität Duisburg-Essen. Gemeinsam mit Forscherkollegen hat er die Höhle in Pamukkale besucht. Die Wissenschaftler wollten dem Phänomen auf den Grund gehen, das der griechische Geograf Strabon schon vor über 2000 Jahren beschrieben hat.
Hineingeführte Stiere jedenfalls fallen um und werden tot hinausgeschleift. Und wir selber haben Spatzen hineinfliegen lassen und sie fielen gleich leblos zu Boden. Die verschnittenen Gallen dagegen gehen hinein, ohne dass ihnen etwas geschieht.
Mit verschnittenen Gallen sind hochgewachsene, kastrierte Priester gemeint. In der Tempelgrotte wollten sie Pilgern anhand der Opfertiere ihre übermenschlichen Kräfte demonstrieren. Die Besuchergruppen hat das natürlich schwer beeindruckt, erläutert Zoe Agelidis, Expertin für griechische Religion an der Ruhr-Universität Bochum. Denn die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge waren damals natürlich noch unbekannt.
Man beobachtet, dass Tiere tot umfallen an der Stelle und hat sofort die Gottheiten, die mit der Unterwelt verbunden sind, vor Augen. Das sind eben Hades und Persephone, die Herrscher der griechischen Unterwelt. Und das sind so bestimmte Phänomene eben, die einen Kult an den Stellen auch initiieren lassen.
Hardy Pfanz und sein Team haben nun endgültig belegen können, übermenschliche Kräfte waren hier keinesfalls im Spiel, sondern lediglich Austritte von Kohlendioxid. Diese kommen in der Höhle in Pamukkale nach rund zwei Jahrtausenden immer noch vor.
Wir sind an diesen Stellen in tektonischen Bruchzonen, wo also die afrikanische Platte auf die eurasische Platte kommt und drückt und daher gibt es Bruchspalten und da wird durch die Hitze dann CO2-Gas aus den Karbonaten aufgeschmolzen. Und lustigerweise findet man eine Reihe solcher Heiligtümer hintereinander gelagert, immer auf derselben Bruchspalte.
Kohlendioxid ist schwerer als Luft und damit in der Lage, sogenannte Gasseen zu bilden. Diese unsichtbaren, geruchsarmen Seen können etwa in einem Talkessel mehrere Meter hochsteigen. Ungefährliche Gastiefen kommen höchstens tagsüber vor, durch die Infrarotstrahlung der Sonne. Sie lässt das CO2 leichter werden, worauf es sich zu einem Großteil verflüchtigt. Die Forscher nehmen heute an, dass Schäfer dieses Phänomen zuerst entdeckt haben.
Diese Schäfer sahen auch vielleicht ein anderes Verhalten ihrer Tiere und die sahen auch vielleicht tote Tiere an bestimmten Stellen liegen. Und wahrscheinlich haben die diese Wahrnehmung den Priestern weitergeleitet. Worauf die Priester natürlich sagten, das kann nur der Eingang zur Hölle sein, denn was ihr Schäfer da gesehen habt, ist der tödliche Atem des Kerberos.
Da der Gassee in Pamukkale tagsüber nur auf 1,5 Meter ansteigt, überragten die hochgewachsenen Priester das tödliche Gas. Hinzu kam, dass sich die Geistlichen oft auf Steinblöcke stellten. Die Pilger wiederum saßen auf Treppenstufen weit über der Grotte. Der vermeintliche Atem des Kerberos konnte sie damit unmöglich erreichen. Pilger kommen heute zwar nicht mehr nach Pamukkale, dafür aber Touristen. Sie werden explizit auf die Ausgasungen hingewiesen und wann es ungefährlich ist, das Gebiet zu betreten. Bis heute bezeichnen Besucher das Plutonium gerne als Tor zur Hölle, obwohl es diesen Begriff in der griechischen Mythologie nicht gibt, weiß Zoe Agelidis.
Diese Verschiebung geht sehr wahrscheinlich eben auf Martin Luther zurück. Er hat ja die Bibel ins Deutsch übersetzt und es ist ja so, dass im Neuen Testament und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments die Unterwelt tatsächlich neutral ist. Also das ist ja kein Ort der Qualen und so weiter, sondern das ist der Ort, wo alle Verstorbenen hinkommen. Und die wird als Hades bezeichnet. Und Luther hat eben Hades mit Hölle übersetzt.
Doch trotz allen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden die griechische Mythologie und damit auch die Unterwelt ihren Platz in der Geschichte behalten. Schließlich hat diese Sagenwelt Generationen von Menschen beeinflusst und manch bekanntes Literatur- oder Musikstück erst möglich gemacht.
Die Hölle war mit Gas betrieben. Simon Schomecker erklärt, wie es funktionierte, damals im Plutonium von Hierapolis. Wenn Sie mehr über Religion wissen wollen, dann gibt es Religionen live im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.